Herzlich willkommen beim Sei doch nicht besteuert Podcast. Hi Christian.
Hallo Fabian, ich grüße dich.
Hi, heute geht es um Lohnbestandteile, auch für den Arbeitgeber, denn da gibt es einige Neuerungen. Unter anderem hat das Bundeskabinett eine Mindestlohnerhöhung beschlossen seit unserer letzten Podcast-Folge. Und diese Neuerungen müssen ja alle auch in den Steuerkanzleien und auch in den HR-Abteilungen der Unternehmen umgesetzt werden. Und deshalb freue ich mich, dass wir heute einen Partner für den Podcast gefunden haben. Werbung. Diese Folge wird präsentiert von Personio Payroll. Ihr wisst, die Gehaltsauszahlung ist für die meisten Leute ein Höhepunkt, aber für Lohnverantwortliche jeden Monat aufs Neue ein Stresstest. Manuelle Datenpflege, Compliance-Risiken, kurzfristige Änderungen und ständig neue gesetzliche Vorgaben. Der Druck, keine Fehler zu machen, ist einfach riesig. Doch Personio Payroll ändert das. Mit automatischer Datenübernahme aus dem HR-System, kontinuierlicher Compliance-Prüfung, fehlerfreien Abrechnung und der Erfüllung aller lokalen Anforderungen. Und zwar alles in einem System. Ich bin ja schon lange Personio-Partner und bin wirklich begeistert davon, wie smart und intuitiv die Plattform von Personio ist. Und mit der integrierten Payroll vermeidet ihr einfach Stress und teure Fehler. Wenn ihr die Demo kostenlos ausprobieren wollt, dann geht jetzt einfach auf www.personio.de/steuerfabi. Werbung Ende. Der Link ist auch in den Shownotes drin. Und heute geht es eben um diese Lohnbestandteile und warum Lohnkosten nicht gleich Lohn sind. Aber lass uns mal, wie angeteasert, mit dem neuen Mindestlohn starten. Der steigt zum 01.01.2026 auf 13,90 Euro je Stunde, also ordentlich. Aktuell ist er bei 12,82 Euro. Und dann ist es auch so, dass er ab 2027 dann auf 14,60 Euro steigt. Und das ist natürlich, Christian, ich weiß nicht, wie es im Osten aussieht, aber das ist natürlich schon happig. Auch die Erhöhung auf den 01.01. jetzt auf 13,90 Euro, also das ist schon ordentlich, vor allem wahrscheinlich in Sachsen-Anhalt, oder?
Ja, ich habe jetzt zum Glück nicht so viele Mandanten von hier, aber man kann das ja in bei diesen Softwareanbietern, die Lohnabrechnung machen, ja, kann man das natürlich ganz gut sehen. Die machen da immer wieder Erhebungen, hey, wie viel Prozent der Unternehmen sind denn eigentlich von dieser Mindestlohnerhöhung betroffen? Und gerade in Ostdeutschland betrifft das eine Vielzahl an Mitarbeitern. Also ich meine, es waren sogar 30-40%. Ich kann aber noch mal gucken und es vielleicht in den Shownotes schreiben. Also das ist schon etwas, was den Unternehmen, glaube ich, wehtut. Ja, gerade diese Branchen ansonsten, auch deutschlandweit Gastronomie und so weiter. Die freuen sich vielleicht über die Umsatzsteuersenkung, aber sind natürlich ein bisschen, wissen nicht so richtig, was das jetzt mit der Mindestlohnerhöhung soll, wie sie dann diese höheren Kosten auch wieder reinholen sollen. Ich glaube, das ist schon die Wahrheit der Unternehmen gerade.
Und es ist dann schon ordentlich, also bei der 40-Stunden-Vollzeitstelle, ja, der Monat hat ja mehr als 4 Wochen, da kommen wir immerhin auf 2.409 Euro Bruttogehalt pro Monat im Mindestlohn. Dann für einen Arbeitnehmer werden dann gut 168 Euro Lohnsteuer abgezogen, gut 523 Euro Sozialabgaben. Dann kommen bei Mindestlohn in der Steuerklasse 1 ohne Kinder 1.716 Euro und ein paar zerquetschte an. Das ist natürlich einerseits für diejenigen gut, die eben aktuell im Mindestlohn arbeiten, allerdings gibt es ja nicht nur, sagen wir, die Kosten für den Arbeitnehmer, die ihm abgezogen werden, ja, Lohnsteuer und Sozialabgaben, sondern auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Abgaben für den Arbeitgeber, ja, Krankenversicherung, Pflegeversicherung, Rentenversicherung, Arbeitslosenversicherung, die ganzen Umlagen, ja, U1 Entgeltfortzahlung, U2 Mutterschaftsgeld, U3 Insolvenzgeld, dann noch der Berufsgenossenschaftsbeitrag und so weiter und so fort, dann vielleicht noch Kosten für einen Steuerberater, die Steuerberaterin, also nur weil irgendwie da 2.409 Euro gezahlt werden, heißt ja noch lange nicht, dass es den Arbeitgeber nur 2.409 Euro kostet. Das vergessen immer so einige. Ich weiß mal, ich war in der Schule beim Zukunftstag ehrenamtlich unterwegs und das war schon so ein kleiner Aha-Moment für die Schüler und Schülerinnen, dass, wenn man jetzt, keine Ahnung, 2.800 Euro beispielsweise Gehalt bekommt brutto, dass es den Arbeitgeber viel mehr kostet und beim Arbeitnehmer vielleicht gar nicht mal 2.000 Euro ankommt. Vielleicht machen wir das Beispiel gerade mal, wenn man 2.800 Euro brutto im Monat verdient, da kommen ja beim Arbeitnehmer nur etwa 1.935 Euro netto an. Aber Christian, es gibt natürlich noch die Kosten für den Arbeitgeber.
Ich traue mir jetzt gar nicht, das zu sagen, weil es ist schon recht viel, ja, oder diese Differenz ist schon enorm, ja, wenn du, ich glaube, 2.800 ist jetzt ja so ein Gehalt, was tatsächlich auch viele bekommen und da kostet das den Arbeitgeber, ich kann ja mal spoilern vorab, 3.419 Euro dafür, dass beim Arbeitnehmer dann 1.935 ankommen. Das ist schon verrückt eigentlich, ja.
Und da sind dann noch nicht mal die Verwaltungskosten mit einberechnet. Da ist ja gut, dass wir den angesprochenen Partner am Anfang haben. Aber lass uns doch mal kurz über die Kosten gehen, ja, was eben jetzt so ein Musterarbeitnehmer mit 2.800 Euro brutto im Monat, wie kommt man denn, Christian, auf diese 3.419 Euro?
Naja, der erste Punkt ist ja, dass der Arbeitgeber auch noch was zahlen muss, ne? Den Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung, der liegt ungefähr bei 20%, wenn man jetzt mal nur die Krankenversicherung, Pflegeversicherung, Rentenversicherung, Arbeitslosenversicherung mit einbezieht. Und dann gibt es natürlich noch die ganzen Umlagen, die Umlage U1 zur Entgeltfortzahlung, U2 zum Mutterschaftsgeld und U3 zum Insolvenzgeld. Und was dann viele auch noch unterschätzen, das ist ein kleiner Betrag, ne? Berufsgenossenschaftsbeiträge, 0,5-3%. Also da kommt schon einiges zusammen. Interessant ist noch die Umlage U1, Entgeltfortzahlung, ja, die beträgt ungefähr 1%. Man kann hier aber auch höhere Umlagesätze wählen. Und diese Umlage führt dazu, dass wenn die Mitarbeiter krank sind, und jetzt sind wir hier ja in so einer Phase, wo gerade viele krank sind, ging ja auf TikTok auch viele Videos viral irgendwie, dass gerade eben die Statistiken zeigen, dass 10% der arbeitenden Bevölkerung krank ist und viele haben dann so ein bisschen hämisch darüber gesprochen, dass man auch doch auf diesen Zug aufspringen sollte. Es fällt jetzt gar nicht auf, wenn man krank macht. Naja, aber tatsächlich ist es so, ne, wenn man eben also krank ist, wird man natürlich als Mitarbeiter, verliert man nicht sofort seinen Gehaltsanspruch. Das ist sicherlich auch, hat auch was Positives. Aber die Frage ist, wer bezahlt das eigentlich? Ja? Und da gibt es jetzt diese Trennung zwischen Unternehmensgrößen. Es gibt also Unternehmen, die sind bis 30 Mitarbeiter, die zahlen diese Umlage U1. Dafür ist es aber so, wenn deren Mitarbeiter krank sind, übernimmt das Gehalt teilweise die Krankenkasse. Also du zahlst das Gehalt weiter, bekommst aber eine Erstattung von der Krankenkasse in Höhe von 40-80%. Und du kannst dann eben auch, wenn du jetzt zum Beispiel weißt, okay, der Mitarbeiter ist bei Krankenkasse XY versichert und der ist oft krank, da wähle ich vielleicht mal den höheren Umlagesatz. Könnte man also sogar machen. Und für Unternehmen ab 30 Mitarbeitern ist es dann so, da fällt diese Umlage weg, da muss man die auch nicht zahlen. Ja, da spart man also tatsächlich ungefähr 1% Arbeitgeberanteil, aber dann ist eben, wenn die Mitarbeiter krank sind, kostet einen das 100%. Ne? Also den Lohn zahlst du voll weiter und bekommst keine Erstattung von der Krankenkasse. Erst nach 6 Wochen dann. Ne? Wenn man 6 Wochen am Stück krank ist, dann übernimmt die Krankenkasse. Und es ist auch so, das hatte ich letztens auch leider den Fall, wenn man neu anfängt irgendwo und in den ersten 28 Tagen krank wird, übernimmt es auch voll die Krankenkasse. Ja, aber wir sind ja bei den bei den Kosten für die Beschäftigung von Mitarbeitern. Das war jetzt der Arbeitgeberanteil, ja, diese 20%. Und letztendlich kannst du sagen, wir haben jetzt hier das Beispiel 2.800 Euro Bruttogehalt und 1.935 Euro kommen am Ende beim Mitarbeiter an. Dann fällt natürlich auf Seiten des Mitarbeiters auch noch relativ viel an. Und interessant ist, das sind ja jetzt hier insgesamt die Kosten für den Arbeitnehmer, ja, gute 1.000 Euro, ja, 1.100 Euro, nee, entschuldige bitte, 900 Euro und davon sind nur 276 Euro Lohnsteuern und hier in unserem Beispiel habe ich es auch noch mit Kirchensteuer gerechnet, Also das heißt, der größte Anteil, der hier bei den Mitarbeitern anfällt, ist auch, sind auch die Sozialversicherungen.
Ja, ich meine, wenn man nochmal eben jetzt auf einen neuen Mindestlohn geht, dann haben wir nur in Anführungszeichen selbst in der Steuerklasse 1 168,75 € Lohnsteuer. Also Lohnsteuer, bei diesem Betrag, da können wir ja hier mal live im Podcast mal ausrechnen, 168,75 von dann eben dem neuen Mindestlohn, 2.409 € brutto pro Monat. Das sind relativ genau 7%. Ja, also 7% Steuern ist eigentlich, kann man sagen, also fast schon Niedrigsteuerland, aber bringt halt nichts, wenn dann noch über 523 € an Sozialabgaben allein für einen Arbeitnehmer abgezogen werden und in dem Beispiel dann nochmal fast genauso viel dann für den Arbeitgeber. Also da sieht man schon, dass diese Lohnkosten natürlich auch belastend sind. Jetzt kam erst vom IFO-Institut eben so eine Untersuchung, Staatsausgaben versus private Investition. Und da wurde eben auch bemängelt, dass eben diese Lohnnebenkosten, die ganzen Bürokratiekosten natürlich auch die deutsche Wirtschaft ein bisschen hindern. Also man kann ja mal flapsig sagen, wenn man jetzt irgendjemand für 3.000 € einstellt, kommt bei dem nicht mal oder gerade so 2.000 € netto an und es kostet den Arbeitgeber fast 4.000 €. Also da sieht man schon, dass es da eine große Diskrepanz gibt. Jetzt ist die Frage, es gibt ja noch weitere Änderungen, die 2026 kommen. Erstmal vielleicht die gute Nachricht bei den Sozialabgaben, auch für den Arbeitgeber, da ändert sich jetzt im Gegensatz zu letztem Jahr groß nichts. Ja, die Beitragssätze bleiben konstant. Klar kann es beim Zusatzbeitrag der Krankenversicherung zu Abweichungen und Erhöhungen kommen, aber so grundsätzlich, jetzt wird beispielsweise nicht zum 01.01.2026 Beispiel der Arbeitgeberanteil zur Rentenversicherung erhöht. Und da gibt es schon ein längeres Gesetz, das wurde 2024 beschlossen, da hat man nicht nur den Grundfreibetrag für 2025 angepasst, sondern auch für 2026. Das heißt, der ist ja aktuell bei 12.096 €, der Grundfreibetrag, also steuerliche Existenzminimum, und der wird um 252 € ab dem 01.01.2026 erhöht auf dann 12.349 €. Da hat man so ein bisschen damit gerechnet, vielleicht gibt es da nochmal eine Erhöhung, aber das scheint jetzt nicht der Fall zu sein. Also das ist das, was dann am Ende mehr ausgezahlt wird. Und ich habe mal so gerechnet, was das denn netto für den Arbeitnehmer bedeutet. Und das ist gar nicht mal so viel, wenn man jetzt irgendwie das mal durchrechnet. Und man schaut, wie viel bekommt eben der Arbeitnehmer mehr Nettogehalt. Da sind wir bei 3.000 € brutto nächstes Jahr, bei einem Mehrnetto von 6,75 € pro Monat, bei 4.000 € brutto, bei 8,58 € pro Monat und bei 5.000 € brutto immerhin bei 10,92 €, die man als Arbeitnehmer netto pro Monat mehr bekommt. Da haben sich vermutlich auch einige mehr ausgemalt. Immerhin mal, wie gesagt, abgesehen vom Zusatzbeitrag der Krankenversicherung, wird es jetzt bei den Sozialabgaben nicht teurer. Aber ja, so, das ist am Ende ist ja ein Ausgleich der kalten Progression und dieser Grundfreibetrag, sage ich mal, diese Erhöhung, ja, man merkt so ein bisschen, aber wenn man natürlich die gestiegenen Preise sieht, ja, die werden natürlich 2026 weiter steigen, glaube ich nicht, dass wir irgendwie eine negative Inflation haben, also von dem her sind die Auswirkungen des Mehrnettogehalts dann, wenn überhaupt, ja, inflationsausgleichend.
Ja. Naja, und am Ende willst du ja dann auch jetzt Gehaltserhöhungen haben, ne? Du kriegst ja sowieso durch den Mindestlohn und es ist ja so ein bisschen dieses, diese Spirale, die dann ausgelöst wird, wenn du eben bisher 2.600 € verdienst und damit ganz zufrieden bist und auf einmal stellst du fest, ja warte mal, der Mindestlohnempfänger, der nur ganz einfache Aufgaben macht, der kriegt ja nur 200 € weniger als ich, da will ich jetzt auch mehr, ne? Ich bin ja vielleicht sogar für den verantwortlich oder so. Und dann hast du ja wieder die Preissteigerungen in allen Bereichen. Oder viele sagen ja auch, durch den gestiegenen Mindestlohn werden die Preise in den einfachen Dienstleistungen oder Restaurants und so weiter noch weiter steigen. Dann haben wir am Ende alle weniger. So.
Da helfen die 4 Euro mehr Kindergeld ab 2026 auch nicht unbedingt weiter.
Ja, 259 kriegt man dann, glaube ich, ne?
Ja,
Pro Monat. Jetzt sind es
genau.
355. Naja.
Und was wir ja schon mal angesprochen haben hier im Podcast, die Beitragsbemessungsgrenzen steigen auch und das betrifft sowohl Arbeitnehmer als auch Arbeitgeber. Also aktuell in der Krankenversicherung ist sie bei 5.512,50 Euro. Und wenn man jetzt, sei mal da, eine Gehaltserhöhung bekommt, vielleicht auf 5.800 Euro, dann ist man jetzt in der, sei mal, unkomfortablen Situation, dass dann nicht mehr die Beitragsbemessungsgrenze von 2025 greift, sondern 2026 werden bis zu 5.812,50 Euro auch in der Kranken- und Pflegeversicherung weiter Beiträge fällig. Und das ist natürlich schon, sage ich mal, dann nicht so angenehm. In der Rentenversicherung, das finde ich auch krass, ja, da geht es ja bis zu über 100.000 Euro hoch. 100.000, 1,400 Euro, also 8.450 Euro pro Monat. Bis zu dem Zeitpunkt zahlt man dann ja, weiter Sozialversicherungsbeiträge. Also von dem her, da kommen auch auf Arbeitnehmer als auch auf Arbeitgeber, wenn man eben Gutverdiener beschäftigt, neue höhere Kosten zu. Und dann kann es tatsächlich sein, dass es eben so ist, dass weniger netto ankommt. Ich habe das auch mal für 6.000 Euro pro Monat berechnet, beziehungsweise mal fair bleibt, muss man sagen, der Bund der Steuerzahler hat es für mich berechnet. Liebe Grüße gehen raus an unseren ehemaligen Podcast-Gast Rainer Holznagel. Und da ist es so, ja, bei 6.000 Euro im Monat, da reißt man natürlich gerade diese Grenze der neuen Beitragsbemessungsgrenze 2026, da hat man 32,85 € pro Monat mehr Sozialabgaben als Single. Und jetzt nach der geplanten Steuerermäßigung, die jetzt kommen soll zum 1.1. durch die Erhöhung des Grundfreibetrags etc., hat man immerhin noch 9 Euro pro Monat weniger. Ist eigentlich schon verrückt, ja, dass man dann mehr Gehalt bekommt und eventuell sogar weniger netto zur Verfügung hat als noch 2025. Das kann passieren. Ja, ist jetzt auch nicht unbedingt motivationsfördernd.
Ja, den Podcast darf man dann seinen Mitarbeitern schicken, die dann im Januar kommen und sich beschweren, warum weniger ausgezahlt wird. Das ist nach meinen Erfahrungen so ein Thema, was nicht so besonders gut ankommt. Der Lohnabrechnung, wenn was falsch läuft und dann ein paar Euro zu wenig ausgezahlt werden oder so. Das sollte schon immer stimmen, genau.
Ja, ich meine, was man natürlich machen kann, ich weiß nicht, ob du das nutzt, aber ich nutze es in meinem Unternehmen, sind steuerfreie Gehaltsextras. Also da, wo man dann zusätzlich zum Gehalt, jetzt vielleicht sogar im Gegensatz zu einer klassischen Gehaltserhöhung, beispielsweise einen 50 € Sachbezug gibt. Das ist ja klassisch, kennt man diese Kreditkarten ohne Barauszahlungsfunktion, mit einem Postleitzahlenbereich, der fest eingeschränkt ist. Vorsicht, Amazon-Gutscheine gehen da nicht. Es muss so wirklich ein richtiger Bezug sein. Und wenn man das macht, also ich mache das bei meinen Mitarbeitern und bei mir selbst auch, beispielsweise 50 € steuerfreier Sachbezug pro Monat, den kann man dann nutzen, um beispielsweise einzukaufen. Und da ist es eben so, da werden dann keine Sozialabgaben fällig. Und das ist natürlich schon ganz interessant, weil wenn ich natürlich sonst 50 € mehr Gehalt zahle pro Monat, dann kommen erstmal nicht mal 50 € an durch eben Lohnsteuer und Sozialabgaben. Und der Arbeitgeber hat natürlich auch noch Lohnnebenkosten bei so einer 50 € Gehaltserhöhung. Und das ist eben bei so steuerfreien Gehaltsextras, die dann steuer- und sozialversicherungsfrei sind, eben nicht so. Das ist eigentlich ganz interessant. Und ich glaube, der bekannteste ist eigentlich ja, dieser 50 € Sachbezug.
Das stimmt, ja. Was so ein bisschen verrückt ist, das ist ja eigentlich auch eine Grenze, ne? Wenn man dann mal rüberkommt in einem Monat, weil man beispielsweise immer die 50 € durch diesen Sachbezug ausnutzt und dann lädt man zusätzlich die Mitarbeiter beispielsweise noch zur Pizza ein, ne? Und hat jetzt keinen beruflichen Grund, dann würde man ja über die 50 € kommen und alles wäre steuerpflichtig in diesem Monat. Aber nach meinen Erfahrungen ist es so, dass die Prüfer die für die Lohnsteuer und die Rentenversicherung da doch relativ kulant sind und da jetzt nicht immer im Zweifel die alles auf die Goldwaage legen. Aber das muss einem natürlich klar sein, ne? Wenn man jetzt diese 50 Euro ausnutzt, hat man keinen Spielraum mehr, den Mitarbeitern irgendein Geschenk noch zu machen in diesem Monat. Und sei es ein Blumenstrauß oder sei es eben mal eine Einladung zum Essen. Es sei denn, es gibt so einen besonderen persönlichen Anlass, dann hat man nochmal 60 Euro, ne? Aber ansonsten...
Wenn man das für das Fitnessstudio verwendet, ist es halt auch weg. Das verwechseln viele so ein bisschen mit dieser Gesundheitsförderung, die zusätzlich mit 50 Euro pro Monat steuerfrei ist. Aber das gilt dann wirklich nur für zertifizierte Kurse beispielsweise oder jetzt Suchtbewältigung und so weiter. Das ist nicht fürs klassische Fitnessstudio. Da braucht man eben nach dem Sozialgesetzbuch Zertifizierungen und nur, weil da irgendwie dann irgendwelche Maschinen im Fitnessstudio rumstehen, das geht dann nicht zusätzlich. Also wenn man die 50 Euro Sachbezug für das Fitnessstudio verwendet, dann sind die weg. Ja, was gibt es da sonst noch? Also was ich auch mache, geht auch für einen Minijobber. Ja, also mein Minijobber, der hat es gut bei mir. Der bekommt nämlich die Kindergartengebühren für seine Tochter übernommen. Und das ist eigentlich ganz nett, weil da kannst du halt zusätzlich zu der Minijobgrenze von 556 Euro pro Monat beziehungsweise ab 2026 dann sogar 603 Euro pro Monat, weil die Minijobgrenze steigt natürlich auch, wenn der Mindestlohn steigt, dann haben wir nochmal zusätzlich die Kindergartenbeiträge eben für nicht schulpflichtige Kinder übernehmen. Und das ist ganz interessant. Ich weiß nicht, wie es in Sachsen-Anhalt ist, aber hier in Baden-Württemberg, ich habe ja selbst keine Kinder, aber als er mich gefragt hat, ob ich das übernehmen kann, habe ich zugesagt, weil ich gedacht habe, so teuer kann es ja nicht sein, aber das ist schon echt teuer, ja, also da müsst ihr nochmal nachschauen, ein paar hundert Euro, ja, also das ist, ich habe gedacht, hey, was kann das kosten, vielleicht so 30 Euro oder so, ja, also das ist schon, ich weiß nicht, wie es in Sachsen-Anhalt geregelt ist, ob das da, das ist schon Wahnsinn, und wenn du das natürlich, eigentlich musst du das machen, ja, weil wenn du das natürlich aus dem Netto zahlst, ist natürlich klar, kannst du es absetzen, ja, immerhin jetzt besser, 80% mittlerweile der Kinderbetreuungskosten, 2/3 waren es früher und jetzt immerhin bis zu 4.800 Euro im Jahr. Klar kann man es absetzen, aber je nach Grenzsteuersatz und vor allem, wenn man im Minijob natürlich dann gar keine Steuern zahlt, weil der Arbeitgeber das mit 2% pauschal versteuert, dann wirkt sich das gar nicht aus und da ist natürlich das ein Knaller. Also wenn jetzt jemand zuhört, ja, da vielleicht auch an die Arbeitgeber kann man appellieren, das ist eine gute Sache. Und eben dann auch komplett steuerfrei. Ja? Also das ist natürlich dann ganz, ganz gut. Es gibt natürlich weitere steuerfreie Gehaltsextras. Ja?
Ich habe aber noch einen Tipp für dich. Darf ich dir noch einschieben?
Ja, aber selbstverständlich.
Es geht um deinen Minijobber. Ja? Ich weiß ja nicht, ob du dem auch Sonntagsarbeitszuschläge zahlst. Wenn nicht, also ich habe ja gestern, wir nehmen ja am Montag auf und am Sonntag hat er mir was geschrieben, ja, also der hat am Sonntag gearbeitet, Fabian, nur mal so der Hinweis, könntest du ihm auch Sonn- und Feiertagszuschläge zahlen, ne? Das ist dann so ein bisschen wie zukünftig mit diesen Überstunden Bonus, der dann teilweise steuerfrei ist, ne? Es ist nicht ganz so interessant, wie es jetzt klingt, aber man kann zumindest teilweise einen Zuschuss, wenn jemand am Wochenende arbeitet, dann auch steuerfrei zahlen.
Ja, ich habe mal ein Video gemacht, warum Minijobber an Feiertagen arbeiten sollten. Das hat sich mein Minijobber, glaube ich, zu Herzen genommen. Ja, das ist tatsächlich so. Also das zählt dann nicht in die Bemessungsgrundlagen. Man würde denken, okay, wenn der dann irgendwie, keine Ahnung, mehr verdienen, muss er dann irgendwie Steuern zahlen. Ist nicht so. Also das zählt da nicht mit rein. Ist eigentlich ganz, ganz interessant. Und wie gesagt, durch diese Mindestlohnerhöhung steigt auf die Minijobgrenze. Kann man jetzt auch mal prüfen. Also wenn man jetzt über Mindestlohn schon verdient, das war ganz witzig. Also mein Minijobber hat dann gesagt, hier, da verdiene ich ja automatisch 603 Euro ab Januar. Dann habe ich gesagt, stopp, so einfach ist es dann auch nicht, weil in deinem Vertrag stehen halt 556 Euro drin und du verdienst ja auch im Januar noch über Mindestlohn, dann wird das nicht automatisch erhöht. Also wenn man schon über Mindestlohn verdient, dann ist es nicht automatisch, dass man diese Lohnerhöhung bekommt. Klar, wenn ich jetzt Minijobber beschäftige, die eben dann die Minijobgrenze beziehungsweise die Mindestlohngrenze unterschreiten, dann muss ich natürlich eine Gehaltserhöhung machen, ja, wenn die Stunden da gleich bleiben oder die Stunden eben runter. Das geht auch, aber viele denken, glaube ich, man bekommt dann automatisch immer gleich mehr ausgezahlt, also etwa 50 Euro oder mehr ab 2026, das ist dann auch nicht so, aber bietet sich natürlich an, das mal glatt zu ziehen und dann auf den neuen Mindestlohn dann zu gehen und vor allem dann auf die neue Minijobgrenze ab 2026. Aber klar, steigen natürlich auch wieder nicht nur, da geht es ja auch drum, in diesem Podcast, ja, die Löhne, sondern auch dann auch die Lohnnebenkosten, unter anderem dann die Pausteuer. 2% ist natürlich jetzt nicht so viel, aber 2% von 556 ist natürlich weniger als 2% von 603 Euro. Das muss man immer so ein bisschen mitdenken. Also nicht nur beim normalen Arbeitnehmer, der beispielsweise, wir haben es ja mit 2.800 Euro brutto Monatsgehalt gehabt, steigen dann die Lohnnebenkosten, sondern auch beim Minijobber.
Ja, aber ja. Das ist ja nicht alles, ne, beim Minijobber. Wenn wir da jetzt noch mal ganz kurz bleiben, da gibt es ja noch mehr Abgaben. Es wäre ja schön, wenn das nur 2% pauschale Steuer ist, die der Arbeitgeber tragen muss, und dann kann er das steuerfrei ohne Abzüge auszahlen. Das ist ja nicht so. Da gibt es ja die sogenannte Knappschaft, die auch ihr Geld will, ja, wenn man Minijobber beschäftigt.
Ja, absolut. Also die Nebenkosten bei einem Minijobber sind relativ hoch. Also wenn ich jetzt 556 Euro zahle, dann sind die, jetzt mal so bei einem Musterunternehmen, dann sind die Summen, die man an die Minijobzentrale zusätzlich zahlen muss, bei 194,99 €. Also Krankenversicherung, Rentenversicherung gegebenenfalls, Umlagen, Insolvenzgeld, Umlagen und eben die Pausteuer von 2%, also 11,12 Euro aktuell, macht dann insgesamt Gesamtabgaben, also da ist jetzt der Arbeitnehmeranteil zum Rentenversicherungsbeitrag mit reingerechnet, den kann man noch rausrechnen, von 194,99 Euro, dann ohne den Rentenversicherungsbeitrag wirkliche Kosten dann, die Abgaben des Arbeitgebers, sind wir aber immerhin noch bei 174,97 €, die dann der Minijobber zusätzlich kostet. Und das ist dann ja eine Gesamtbelastung von, lass mich das mal in den Taschenrechner eintippen, von 730 Euro und 97 Cent, also weitaus mehr als die aktuellen 556 Euro im Minijob. Das muss man auch so ein bisschen beachten, wenn man die Kalkulation macht. Also der 556 Euro Minijobber kostet im Regelfall mehr als 730 Euro pro Monat.
Das heißt, ich hoffe, dein Minijobber hört nicht zu, aber wenn du der Meinung bist, der arbeitet nicht mehr gut, und du willst so ein bisschen die Kosten teilen, müsstest du ihm eigentlich dann zukünftig nicht mehr 556 oder bald dann 609 zahlen? Oder bietest ihm eine Gehaltserhöhung auf 610 Euro an?
603 ist die neue Grenze. Also
Entschuldige, dann 604, ne? Weil dann wäre er ja außerhalb der Minijobgrenze und dann das wäre frech, weil er wäre im Midijob, ne? Müsste plötzlich selbst Abgaben zahlen und du als Arbeitgeber zahlst nicht mehr so viel, dafür zahlt der Mitarbeiter dann ab.
Ja. Ja, wobei man muss sagen, durch diese neue Midi-Job-Grenze und diese Glättung des Tarifs ist es eigentlich ganz gut, dass es halt da nicht mehr richtig reinschlägt. Ja, weil es gibt ja so eine Abmilderung auch der Sozialversicherungsbeiträge dann bis zur Grenze von 2000 Euro, also die, sagen wir, die Endgrenze vom Midi-Job. Und da gibt es so einen Glättungsbereich. Das war früher noch so ein bisschen krasser. Ich habe mal einmal ein Video gemacht, also schon ein paar Jahre her, da galt noch die alte Minijobgrenze von 450 Euro. Und da habe ich mal ein Video gemacht, warum dir dein Arbeitgeber lieber 451 anstatt 450 Euro zahlt. Weil da war es dann krass, da hat man dann irgendwie 1 Euro mehr gezahlt und hat dann irgendwie, keine Ahnung, dann 70 Euro weniger Abgaben gehabt. Also das wurde mal angepasst. Ich weiß nicht, ob der Gesetzgeber mein damaliges TikTok-Video gesehen hat und hat gedacht, das ist jetzt vielleicht nicht so arbeitnehmerfreundlich. Da wurde dieser Übergangsbereich bis zum Midi-Job 2000 Euro pro Monat brutto dann geglättet. Aber klar, da fällt dann beispielsweise dann diese einheitliche Pauschsteuer weg, wenn man über der Minijobgrenze verdient von dann 604 Euro ab 2026. Das wäre dann günstiger, aber ja, klar, für den Arbeitnehmer ist es halt besser, ja, wenn er einen Minijob hat, vor allem wenn er natürlich andere Einkünfte hat, weil sonst zahlt er dann irgendwie auf diese 603 Euro, wenn er im Spitzensteuersatz ist, irgendwie 42% Steuern und so zahlt er halt gar keine Steuern, weil es der Arbeitgeber mit der Pausteuer übernimmt. Also ich glaube, wenn ich das meinem Minijobber vorschlagen würde, dann wäre er nicht so begeistert, ja.
Ich habe noch zwei, drei Benefits vielleicht ganz kurz, um das abschließend zu machen, die ich dich auch eigentlich liebe, ja, oder total, die oft unterschätzt werden. Das eine ist aus meiner Sicht dieser Fahrtkostenzuschuss, ja, wenn man jetzt wirklich regelmäßig von zu Hause zum Büro oder in die Fabrik oder wo auch immer hinfährt, kann man ja 30 Cent beziehungsweise zukünftig 38 Cent je Kilometer für eine Strecke, aber immerhin erstatten. Und normalerweise müsste man ja sagen, na Moment, wenn ich Fahrtkosten erstatte, ist das ja ein steuerpflichtiger Lohn, ja, muss ich ganz normal Steuern drauf zahlen. Das ist auch so, aber wenn es eben diese Fahrten sind von zu Hause zum Büro oder zur ersten Tätigkeitsstätte eben, kann ich da das Ganze pauschal ansetzen und muss als Arbeitgeber nur eine pauschale Steuer von 15% zahlen und kann das aber ohne irgendwelcher weiterer Abgaben an den Mitarbeiter auszahlen. Und da gibt es auch so eine Erleichterung, dass man sagt, okay, an 15 Tagen im Monat gehe ich davon aus, ohne Nachweis, dass du so oft eben fährst. Und ja, bei entsprechenden Strecken, so ab 20, 30, 40 Kilometer, kommen natürlich da einige 100 Euro zusammen, die man dann auch ohne Abzüge an die Mitarbeiter auszahlen kann. Das sollte man nutzen. Und vielleicht da nochmal der Hinweis, ich habe das manchmal schon so als Feedback bekommen, wenn man so über die Benefits spricht, dass manche Mitarbeiter dann eben da auch empört sind. Ja, jetzt will dieser Arbeitgeber mir hier diese Benefits aufquatschen und am Ende habe ich da zwar jetzt mehr ausgezahlt, aber da wird ja überhaupt nicht in die Sozialversicherung für mich eingezahlt. Also als großer Kritikpunkt. Und ich meine, prinzipiell ist das nicht von Hand zu weisen. Ja, es wird natürlich dann keine Arbeitslosenversicherung, keine Krankenversicherung, keine Rentenversicherung eingezahlt, wenn man solche Benefits nutzt. Also jetzt hier von 50 Euro Gutschein bis Kindergartenzuschuss bis Fahrtkostenzuschuss und was es noch alles gibt. Aber ich sag mal so, ich würde als Arbeitnehmer viel lieber dann eher 50 oder 100 oder 200 Euro mehr in der Tasche haben, mir da selbst eine Rücklage schaffen, als mich darauf zu verlassen, dass irgendeine Rentenversicherung mich in 30 Jahren vielleicht oder vielleicht auch nicht dann mit einer jetzt versprochenen Rente versorgt, wo jetzt eigentlich schon alle wissen, das ist kaum mehr finanzierbar. Das ist der eine Punkt, dass man lieber das Geld dann selbst nehmen kann und zurücklegen kann, ja. Und es gibt ja auch die Möglichkeit, was wir hier noch gar nicht angesprochen haben, aber was auch ein toller Benefit ist, natürlich betriebliche Altersvorsorge. Ja, da gibt es ja auch tolle Möglichkeiten, wie Arbeitgeber dann für die Mitarbeiter Gelder anlegen, zurücklegen können und da das Ganze eben auch steuerlich gefördert wird, weil das eben erst versteuert werden muss, wenn man wirklich in Rente geht und es ausgezahlt wird.
Absolut. Und vielleicht auch einzelne Fahrtkostenzuschüssen, wenn man jetzt nicht mit dem Auto beispielsweise fährt, sondern mit dem öffentlichen Personennahverkehr, da gibt es eine ganz coole Geschichte. Und zwar, wenn man den Arbeitgeber überzeugt bekommt, 25% freiwillig pauschal zu versteuern, dann kann man diese Fahrtkosten dennoch in seiner eigenen Einkommensteuererklärung als Werbungskosten mit der Entfernungspauschale absetzen. Was eigentlich Wahnsinn ist, weil dann kann man beispielsweise, wenn man jetzt irgendwie ab 2006 20 Kilometer zur Arbeit fährt, dann 38 Cent, das wird ja erhöht, pro Entfernungskilometer ansetzen, obwohl man eventuell gar keine Kosten hatte, weil der Arbeitgeber dieses beispielsweise Jobticket mit 25% pauschal freiwillig zusätzlich versteuert hat. Und dann hat man praktisch einen kostenlosen Weg zur Arbeit über so ein gesponsertes Jobticket plus kann dann nochmal diese Kosten zusätzlich in der Einkommensteuererklärung absetzen. Also das ist dann für einen Arbeitnehmer wirklich eine sehr, sehr komfortable Situation. Und Fahrtkostenzuschüsse können dann, wenn es jetzt Pkw-Fahrtkostenzuschüsse sind, natürlich auch pauschal versteuert werden, dann mit 15%. Aber diese Personennahverkehr-Pauschalversteuerung mit 25%, muss man fairerweise sagen, ist natürlich für den Arbeitgeber auch teuer, weil er muss es nicht machen. Plus es ist relativ dann hoch besteuert, ja, für was man dann freiwillig zusätzlich macht. Aber für einen Arbeitnehmer ist es natürlich sehr angenehm dann, wenn man es trotzdem noch absetzen kann.
Tja, hast du noch einen Benefit, auf den du hinweisen willst?
Ja, gut, es gibt natürlich noch pauschal versteuerte Benefits. Wenn wir jetzt eh bei der Pauschalversteuerung mit 25% sind, da gibt es ja kein Urlaubsgeld, weil das ist nämlich steuerpflichtig, aber eine Erholungsbeihilfe. Und die ist eigentlich relativ simpel gestaltet, wenn man eben einen zeitlichen Zusammenhang hat. Und da ist die Rechtsprechung sehr kulant. Also kann man Monate vor oder nach dem Urlaub noch machen. Da kann man eine Erholungsbeihilfe gewähren. 156 Euro für einen Mitarbeiter, 104 Euro für einen Ehegatte und 52 Euro pro Kind. Also können dann schon ein paar hundert Euro pro Jahr werden. Und da kann der Arbeitgeber das pauschal versteuern. Und dann kommt es eben beim Arbeitnehmer auch an. Geht auch beim Minijob. Also mein Minijob hat es auch bekommen. Manchmal denke ich mir, dem geht es eigentlich fast besser als mir. Ich habe das gar nicht, muss ich fairerweise hier mal offen gestehen, gar nicht in meinem Geschäftsführervertrag. Jetzt sollte ich mal anpassen, fällt mir gerade auf. Während ich dasselbe erkläre, ist auch schön. Aber gut, so ist jetzt die Praxis. Das ist hier real beim Sei doch nicht besteuert Podcast. Muss ich da auch mal nachziehen. Ja, also das ist ganz interessant. Das sind, denke ich mal, so, klar, Jobrat hier in Freiburg ansässig, keine Werbung an der Stelle. Klar, so Dienstrat, Leasing-Modelle, ja. Und natürlich, klar, gibt es natürlich ein paar Sachen, die jetzt nicht steuerfrei sind, aber trotzdem ganz angenehm. Ich meine, gibt ja jetzt auch eine Änderung seit dem 1. Juli, dass man eben Elektrofahrzeuge bis 100.000 Euro Bruttolistenpreis nur mit der günstigen 0,25% Besteuerung versteuern muss. Also das sind natürlich sehr interessante Geschichten. Ich habe jetzt neulich mal ein Reel gemacht, auch über den Elektrofirmenwagen als Gehalt. Gehaltsumwandlung, weil über Gehaltsumwandlung haben wir noch gar nicht gesprochen. Jetzt nehmen wir mal an, man hat so ein Elektroauto für, weiß ich, 60.000 Euro, dann muss man da nur ein Viertel mit der 1%-Regelung versteuern, also ein Viertel sind dann 15.000 Euro in dem Beispiel, 150 Euro im Monat bei 10 Kilometer Arbeitsweg beispielsweise kommen nochmal 45 Euro durch die 0,03%-Regelung dazu. Also insgesamt muss man 195 Euro pro Monat versteuern bei einem Elektroauto als Firmenwagen, als Arbeitnehmer. Jetzt nehmen wir mal an, man ist in der Steuerklasse 1, hat einen Bruttolohn von 4.000 Euro. Dann ist es so, dass ohne Gehaltsumwandlung, ja, dann 2.102 Euro Nettogehalt dann effektiv hängen bleiben, wenn man eine 500 Euro Leasingrate wohlgemerkt zahlt. Also in dem Beispiel zahlt man diese 500 Euro Leasingrate selbst. Wenn es der Arbeitgeber übernimmt und dafür aber 500 Euro abzieht vom 4.000 Euro Bruttolohn, also nur 3.500 Euro zahlt, dann hat man 2.242 Euro übrig, also etwa 140 Euro netto mehr als Arbeitnehmer in der Tasche. Und das Gute, der Arbeitgeber, dadurch, dass er den Bruttoarbeitslohn reduziert von 4.000 auf 3.500 Euro und dafür eben diese 500 Euro Leasingrate für einen E-Firmenwagen übernimmt, spart sich dann nochmal etwa 64 Euro an Sozialabgaben. Das geht natürlich auch, ist eine Win-Win-Situation. Und der Punkt, den du vorhin angesprochen hast, der wurde natürlich auch angesprochen bei mir unter dem Video. Und da hat gesagt, ja, aber dann wird weniger in die Rente eingezahlt. Und dann war es ganz lustig, hat auch jemand drunter geschrieben, ja gut, davon siehst du irgendwie eh nichts. Das fand ich dann auch ganz interessant. Und man kann sogar dann nochmal zusätzlich sparen, wenn der Arbeitnehmer selbst tankt, also beispielsweise, wenn jetzt der Arbeitnehmer irgendwie für 100 Euro dann tankt, ja, dann ist der Geldwertevorteil dann auch steuerbegünstigt und das steigt dann weiter. Der Vorteil in dem Beispiel dann um 46 Euro zusätzlich. Und die Stromkosten kann man dann eben mit einem Zähler oder mit einer App nachweisen oder pauschal dann mit 30 Euro, wenn der Arbeitgeber eine Ladesäule hat, beziehungsweise 70 Euro, wenn er keine hat, ansetzen. Und natürlich kann man auch lohnsteuerfrei beim Arbeitgeber laden. Also gerade in diesen E-Mobilitätsgeschichten ganz interessant. Aber wenn man sagt, man hat gar keinen Bock, eben Lohnsteuer zu zahlen auf so ein E-Fahrzeug, dann braucht man ein Pedelec, also ein E-Fahrrad, das nicht mehr als 25 km/h Motorunterstützung hat. Die sind nämlich komplett steuerfrei, da muss man gar keine Privatbesteuerung zahlen. Und wenn man dann ein richtiges S-Pedelec hat, also ein richtiges schnelles E-Bike, dann muss man die zwar zahlen, aber die Beträge sind dann gering. Was kosten die Dinger? Ja, 5.000, 6.000 Euro, das ist dann überschaubar, der Privatanteil für die Privatnutzung. Ja, und natürlich dann auch ganz interessant, wenn man es zusätzlich zum Gehalt bekommt, so ein Pedelec beispielsweise. Da gibt es schon einige Sachen in der E-Mobilität. Jetzt wurde angekündigt, die Kfz-Steuerbefreiung für Kfz-Sachen nochmal zu verlängern. Also ganz, ganz interessant, was in dem Bereich der E-Mobilität noch möglich ist. Wir haben ja über dieses Thema, ich glaube, 22 steuerfreie Gehaltsextras mal eine eigene Podcast-Folge gemacht. Also kann man natürlich sich auch nochmal anschauen. Da haben wir diese steuerfreien Gehaltsextras, insbesondere für Arbeitnehmer, auch nochmal dokumentiert. Aber heute soll es ja um die Arbeitgeberkosten gehen. Deswegen vielleicht Entgeltumwandlung auch ganz interessant, oder Christian?
Ja, auf jeden Fall. Gerade wenn man sich das vom Anfang in Erinnerung ruft, wie hoch eigentlich diese Abgabenbelastung ist, ja, dass man da, glaube ich, nicht irgendein Benefit versäumen sollte, um da das Beste rauszuholen, weil eben Lohn so hoch besteuert oder belastet ist, ne?
Absolut, ja.
Ich fände es noch interessant, wenn wir noch über die weiteren Kosten sprechen, die jetzt nicht direkt an das Finanzamt oder die Sozialversicherung gehen.
Sondern an dich durch die Lohnabrechnung.
Ja, also du, ich kann dir das ja mal sagen, so eine Lohnabrechnung beim Steuerberater kostet so, ich glaube, 20 bis, wenn du alles so da mit reinrechnest, was da noch so gemacht werden muss, ne, 20, 25, vielleicht 30 Euro pro Mitarbeiter. Das klingt natürlich jetzt auch viel, aber wenn du mal hörst, was jetzt noch so kommt, ist das gar nicht so viel, ja. Weil du darfst ja nicht vergessen, so ein Mitarbeiter hat ja Urlaub, einen Urlaubsanspruch. Da gibt es ja 20 Tage gesetzlich, das sind schon mal 8,33% von der Tätigkeit, wenn man in Vollzeit arbeitet. Aber jetzt sind wir mal ehrlich, wenn jetzt irgendjemand irgendwo ein Vorstellungsgespräch hat und da sagt der Arbeitgeber, ja, du kriegst bei uns 20 Tage Urlaub, dann kriegst du ja einen Vogel gezeigt. Also eigentlich musst du ja mittlerweile eher 30 bieten, um dich nicht lächerlich zu machen. Und insofern, also 30 Tage Urlaub, ne, sage ich jetzt mal, dass das ja auch noch ein Kosten insofern sind, weil natürlich der Mitarbeiter in der Zeit ja nicht arbeitet, sondern Urlaub macht. Dann Krankheit, ja, haben wir schon drüber gesprochen. Du hast das letztes Mal schon angesprochen, im Durchschnitt 18, 19 Tage. Bei Unternehmen unter 30 Mitarbeitern gibt es gegebenenfalls Erstattungsansprüche. Fortbildung, Weiterbildung darf man natürlich auch nicht vernachlässigen. Ja, was ich auch interessant finde, was natürlich jetzt auch immer mehr zunimmt, gerade so Fachkräftemangel, Rekrutierungskosten. Wir haben jetzt tatsächlich auch mal mit Vermittlungsagenturen gearbeitet. Mein Gott, ich also im nächsten Leben werde ich, glaube ich, Recruiter oder so, weil das kann ja schon ganz interessant sein, ne? Also da zahlst du ja, wenn es jetzt eine Fachführungskraft ist, locker mal 10.000, 20.000 Euro. Einfach nur, dass die Person bei dir anfängt. Aber gut, immerhin hätte es vielleicht nicht geklappt, wenn der Vermittler das nicht organisiert hätte. Brauchst natürlich die Arbeitsmittel noch, Infrastruktur und natürlich die ganze Verwaltung ringsherum. Also da gibt es ja unzählige Anforderungen, die du da rund um deine Mitarbeiter irgendwie reporten musst, ne? Nicht nur jetzt die Lohnabrechnung an sich. Da haben wir ja schon drüber gesprochen, dass es sehr, sehr wichtig ist, dass die stimmt. Sonst ist der Betriebsfrieden natürlich schnell in Gefahr. Aber es gibt ja auch andere Meldungen, die man machen muss. Jetzt gibt es ja zum Beispiel die Idee mit dem Tariftreuegesetz, um nochmal so ein aktuelles Thema aufzugreifen, ja, was ja wohl, wo glaube ich vieles dafür spricht, dass das kommen wird. Da müssen also für Aufträge ab einem Wert von 50.000 Euro, also wenn du für 50.000 Euro irgendeinen Auftrag für den Staat liefern willst, musst du als Unternehmen vertraglich versichern, dass du die tariflichen Arbeitsbedingungen einhältst und das auch deine Subunternehmer tun und das Ganze musst du dokumentieren und nachweisen. Und wenn du das irgendwie nicht richtig machst, musst du 10% des Auftragswertes als Strafe zahlen. Und es gibt natürlich eine neue Prüfstelle bei der Rentenversicherung, die das dann einhält. Oder dafür sorgt, dass es eingehalten wird. Tja, ich glaube, jetzt sind wir ja hier eigentlich positiv bisher gestimmt. Ich glaube, das ist jetzt nicht das beste Gesetzesvorhaben in der Zeit bei den vielen Belastungen, die wir jetzt gerade hier schon haben und besprochen haben, aber das kann ja jeder für sich selbst beurteilen. Es gibt wohl Statistiken, die sagen, dass es eine sehr hohe Fehlerquote in der Lohnabrechnung gibt, um die 20%.
Ja, da vielleicht auch nochmal auf einen Link in den Shownotes klicken. Das ist sehr vereinfachend, wenn jetzt hier Leute zuhören, die vielleicht auch in einem Unternehmen arbeiten, in dem sie Lohnabrechnungen machen. Also gern mal die Shownotes, den Link nochmal abchecken, um da eben nicht zu viele Kosten zu haben.
Gut, Fabian, dann danke ich dir, dass wir mal durch die neuen Regelungen gegangen sind. Ja, neue Minijobgrenze und so, alles ganz spannend. Schauen wir mal, wie das dann nächstes Jahr so in der Praxis umgesetzt wird.
Perfekt, danke dir, ja.
Alles Gute, bis nächste Woche. Tschüss.